So ein Museum kann echt langweilig sein. Hier muss mehr Leben rein.
Und Sprache und Stimmen.
Wir brauchen eine breitere Kultur des Zuhörens. Das ist auf jeden Fall dran.
Natürlich war das politisch, aber das musste also sehr gut versteckt werden. Das war auch eigentlich das Interessante an diesen Sachen.
Und hat tatsächlich sogar eine Person auf dem Bild erkannt und hat gesagt, also das ist wohl mein Schwiegervater von hinten.
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein-Stiftung Gotha. Folge 21. Fotos machen Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Friedensteinfunks. In unserer heutigen Folge geht es um Oral History, aber auch um Bratwurstbraten, Kelly Family, unsere Jahreshauptausstellung, um Geschichtsschreibung. Und ich habe wunderbare Gesprächspartner, die mir vielleicht dabei helfen können, diese Fäden zu verknüpfen. Uns zugeschaltet ist Frau Dr. Arp. Sie leitet seit 2021 die Oral History Forschungsstelle an der Universität Erfurt und kommt ursprünglich aus Paris und hat Geschichte, Philosophie und Deutsch in Paris, Berlin, Leipzig und Jena studiert. Hallo Frau Dr. Arp.
Hallo Frau Finehör.
Und mir gegenüber sitzt Elias Peter. Er studiert katholische Theologie an der Universität Erfurt.
Hallo.
Vielleicht können Sie mir noch mal kurz erklären, was ist eigentlich Oral History? Worum geht's heute?
Oral History heißt quasi eigentlich mündliche Geschichte. Und es geht darum, einfach das Erzählen als eine Form der Erinnerung historisch als Quelle verwertbar zu machen.
Und was macht jetzt der katholische Theologe in Gotha auf dem Friedenstein?
Also das hat mit der Uni Erfurt zu tun, wo es das Angebot des sogenannten Stufus, also eines Studium Fundamentale gibt. Der Sinn ist quasi, dass es verschiedene Angebote und Seminare und Veranstaltungen gibt, die so konzipiert sind, dass sie von Studentinnen und Studenten verschiedenster Studienrichtungen belegt werden können. Und dadurch kommt immer eine bunte Mischung zusammen aus allen Studienrichtungen und man konnte sich darauf bewerben. Und in der Theologie ist ja auch viel mit Geschichte und Oral History klang irgendwie spannend, deswegen habe ich mich dafür beworben und saß dann mit über 20 anderen Studierenden dort zusammen, die auch aus jeweils unterschiedlichen Fachbereichen kam.
Das ist das Seminar Die kleine Freiheit, Feste, Fotografie, Oral History eben. Geleitet wurde das von Dr. Jana Mangold, die ist die wissenschaftliche Koordinatorin für das Forschungsnetzwerk Kulturtechniken des Sammelns. Können Sie mir beschreiben, was Sie gemacht haben? Also es ging auch um Fotos, die bei uns im Archiv liegen, aber worum genau ging es?
Also es ging darum, ausgehend von den Bildern, die aus der Fotografiesammlung der Friedenstein-Stiftung kamen, zu schauen, was steckt hinter diesen Bildern. Also es waren vor allem Fotografien aus der DDR-Zeit und wir wollten mit Hilfe der Methode von Oral History ein bisschen Hintergründe dazu erarbeiten beziehungsweise mit den Gotharern ins Gespräch kommen, wie sie sich an diese Feste erinnern, was es für sie bedeutet hat, ob es Orte der Freiheit waren, wie es ja auch schon im Seminartitel so mit anklang und einfach ausgehend von diesen Bildern gemeinsam ins Gespräch kommen und dann schauen, was sich da so ergibt.
Genau, und auf diesen Bildern waren jetzt eben auch die Bratwurst und auch die Kelly Family, die man aber eigentlich gar nicht sah, zu sehen. Mit wem haben Sie da gesprochen und welche Bilder gab es da?
Also jede Gruppe hatte unterschiedliche Bilder. Also in dem Interview, was ich führen durfte, da war es so, dass es einmal ein Bild von einer Betriebsfeier gab, was einfach so in einem ungezwungenen Rahmen hinter der Stadthalle stattgefunden hat. Dazu gab es dann auch noch ein anderes Bild, was quasi das Bratwurstgrillen quasi auch zeigt. Das war so eine Art Wohngebietsfest und ausgehend von diesen Bildern haben wir uns dann eben mit Senioren und Seniorinnen der Stadt Gotha unterhalten. Immer jede Gruppe hatte einen Interviewpartner und dadurch sind da sehr unterschiedliche Ergebnisse, auch zum Teil unterschiedliche Kommentare zu den gleichen Bildern zustande gekommen.
Können Sie mal ein Beispiel geben? Was waren das für Kommentare?
Also beispielsweise bei dem Bild von der Betriebsfeier hat man jetzt einfach nur eine Feiergesellschaft gesehen und wir wussten jetzt gar nicht genau, wo ist dieses Bild entstanden. Und da hat mein Interviewpartner relativ schnell gesagt, das ist hinter der Stadthalle, das ist eine Betriebsfeier und hat tatsächlich sogar eine Person auf dem Bild erkannt und hat gesagt, also das ist wohl mein Schwiegervater von hinten.
Wirklich?
Also da merkt man, dass Geschichte auch immer persönlich ist und gerade mit alteingesessenen Bewohnern der Stadt Gotha kommen da auch viele interessante Erkenntnisse zutage, die ich jetzt als Student vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte.
Und hat sich dadurch so ein bisschen Ihre Sicht auf die DDR oder vielleicht auch auf die eigene Familiengeschichte verändert?
Also es war, ist auf jeden Fall schon so, dass die Perspektive des Interviewpartners in meinem Fall doch eine etwas andere war als die, die ich jetzt von meiner Mutter beispielsweise so kannte, weil der Kontext unterschiedlich war. Die Interviewperson hat halt schon dezidiert gesagt, dass sie auch irgendwie rebellisch und systemkritisch war, aber gleichzeitig das wohl in einer Art und Weise getan hat, dass sie quasi keine großen Nachteile deswegen erlitten hat. Während jetzt bei meiner Mutter doch durchaus die Erfahrung war, beispielsweise aufgrund eines christlichen oder kirchlichen Hintergrunds eben nicht die weitere Schullaufbahn weitermachen zu können, was natürlich schon eine andere Form der Repressalien ist, als das jetzt beispielsweise bei der interviewten Person der Fall war.
Also war es dann letztlich so, dass auch erzählt wurde, dass in diesen Feiern so die Freiheit dann gelebt wurde? Also war das ein Ventil?
Also es wurde durchaus je nach Kontext, also jetzt gerade bei der Betriebsfeier wurde gesagt, also es war schon auch so ein Gefühl der Freiheit, aber man wusste halt gleichzeitig, mit wem man jetzt vielleicht jetzt nicht gesprochen hat, wenn man keinen Ärger haben wollte, weil man kannte ja dann irgendwann auch die betreffenden Personen, wo es vielleicht kritisch werden könnte. Und gleichzeitig wurde auch viel von Feiern in der Stadthalle, auch im Kontext der Beatmusik Gotha als Beathauptstadt der DDR.
Ach so, echt, wirklich?
Genau, also da war unsere interviewte Person, der dahinter hatte auch irgendwie im Nachhinein viel dazu zu erzählen gehabt und hat halt gerade das wirklich auch als Ort der Freiheit erlebt, weil da teilweise auch wesentlich mehr Westmusik gespielt wurde, als eigentlich erlaubt war.
Wirklich? Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht. Und gab es irgendwas, was Sie überrascht hat an den Äußerungen Ihres Gesprächspartners?
Also spannend wurde es natürlich auch, wenn man vielleicht ausgehend von dem Bild auch nochmal auf andere Themen so zu sprechen gekommen ist. Und da war auf jeden Fall eine Sache, an die ich mich auch noch gut erinnern werde, so eine Schilderung, wie es früher war, als der Zirkus in die Stadt kam. Also wir hatten davon kein Bild, aber irgendwie sind wir im Laufe des Gesprächs darauf gekommen. Und da wurde halt beschrieben, dass der Zirkus früher mit dem Zug ankam und dann quasi der große Tross mit Elefanten und Kamelen durch die Stadt zog. Und deswegen teilweise die Schulkinder versucht haben, so ein bisschen bei der Schule oder bei der Ferienbetreuung einfach mal auszubüchsen, um sich dieses Spektakel anzuschauen. Und das war auf jeden Fall auch so eine kleine Anekdote, die einfach sehr bildhaft ist.
Das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, da läuft es ganz anders ab. Ne?
Genau.
Das war ein super Stichwort, denn auch Claudia hat sich mit jemandem unterhalten und da ging es auch um Zirkus.
Friedenstein verbindet.
Erzählen, fotografieren, festhalten, feiern, zuhören, das hört sich alles ziemlich gut an. Und weil ich neugierig geworden bin, was die ZeitzeugInnen noch so erlebt haben, bin ich selbst auch losgezogen und habe Karin Sturm getroffen. Sie ist nicht nur Zeitzeugin, sondern auch eine absolut bemerkenswerte Wahlgotherin.
Also ich bin 1975 von Halle, wo ich studiert habe, nach Gotha gekommen. Aber als Erwerbsunfähigkeitsrentnerin. Ich war damals 22, habe also eine außergewöhnliche oder ungewöhnliche Krankheit und bin damals eben schon gleich berentet worden, während des Studiums. Und dann stand ich eigentlich da, was nun? Arbeiten konnte ich nicht, aber ich wollte einfach was tun. Und da bin ich hier nach Gotha gezogen zu einer Freundin, die im Museum arbeitete, weil ich mich schon immer für Kunstgeschichte und sowas interessiert habe. Und 1975 ist ein neues Denkmalpflegegesetz rausgekommen in der DDR. Und da wurde jemand gesucht, der ehrenamtlich Baudenkmallisten mit erstellt.
Und das war sie, Frau Sturm. Und sie war dafür umso geeigneter, als sie selbst in wahrlich historischen Verhältnissen lebte. In einem winzigen Haus in der Gretengasse, mitten im mittelalterlichen Stadtkern von Gotha, rund um den Hauptmarkt, den Neumarkt.
Und daran schlossen sich verschiedene, also fünf oder sechs verschiedene Gassen an, mit ganz kleinen Häuschen, mittelalterlich. Unten drunter uralte Tonnenkeller, also ein historischer Stadtkern. Aber er war eben völlig verwahrlost. Es war so, dass eigentlich in allen Häusern alles kaputt war. Unser Haus hatte eine Wasserstelle auf dem Hof, hatte ein Plumpsklo, auch über den Hof drüber. Also es war sehr primitiv. Und das sollte eben alles abgerissen werden. Und so kam es dann auch. Also es wurde wirklich flächig abgerissen. Auch unser Haus wurde abgerissen.
Davor hatte Frau Sturm natürlich die ganzen mittelalterlichen Gebäude fotografiert. Aber aus diesem eigentlich traurigen Abrissgeschehen entwickelte sich, mir nichts, dir nichts, eine ziemlich originelle Festidee.
Entstanden aus einer privaten Abrissfete, nämlich unserer, in den Gassen, als wir da raus mussten. Da haben wir unsere Kollegen aus dem Museum eingeladen zum Feiern. Und daraus ist eine Faschingsreihe entstanden. Also im Kleinen angefangen, das wurde immer mehr. Und dann hat sich noch der Konzertchor dazu gesellt. Über viele Jahre haben wir jedes Jahr so ein Fasching gemacht. Und das war für uns ein tolles Fest, für die Mitmachenden auch. Es kam dann auch aus anderen Museen, aus Gera und aus Erfurt und überall kamen die auch zu dem Faschingsfest dazu. Also das war sozusagen auch aus einem Privaten entstanden und auch immer privat weitergeführt. Es gab jedes Mal ein Motto. Zu dem Motto gab es dann ein Programm, 40 Minuten, was ich Zirkus, Fasching oder Theater. Einmal hatten wir das Thema Theater, da wurde also ganze Theaterstücke aufgeführt. Und dann gab es also immer Büttenreden und musikalische Beiträge. Und die Leute waren also sehr aktiv, selber aktiv. Die ließen sich nicht berieseln, sondern alle machten richtig aktiv irgendwelche Beiträge zu diesem Fasching. Die haben es gemacht und haben Spaß dran gehabt und haben selber mitgemacht und die halbe Nacht getanzt und gut. Wir hatten uns auch immer irgendeine Kapelle bestellt oder so. Das war dann schon, war ein Highlight immer im Jahr. Ich habe das natürlich alles fotografiert. Das war eigentlich eine tolle Sache. Beim Zirkusfasching zum Beispiel, da haben wir in dem Kulturhaus, wo wir das gefeiert haben, da haben wir ein riesiges Zirkuszelt aus Krepppapier gemacht. Ja, und dann kamen die Leute auch als Tiere. In Ortruf gab es eine Fabrik, die machte so Tiermasken. Ja, die hatten wir uns dann mal ausgeliehen oder auch welche gekauft. Und dann gab es eben Esel und was ich, Kühe und sonst was alles auch. Und alle machten irgendwelche Vorführungen.
Und diese Vorführungen waren auch politisch?
Natürlich war das politisch, aber das musste also sehr gut versteckt werden. Und das war auch eigentlich das Interessante an diesen Sachen. Es gab in einem Jahr, weiß ich, da gab es Worte, die nicht benutzt werden durften. Ja, die wurden aber so umschrieben, dass hinterher jeder wusste, worum es geht. Also das war auch die Herausforderung, jetzt da politische, halbpolitische, menschliche Schwächen aller Art aufs Korn zu nehmen. Und je nachdem, also die Leute waren ja unwahrscheinlich talentiert. Es war ja auch ein bisschen so ein Ventil für diese Zeit in der DDR, die ja auch oft sehr, sehr bleiern war, also sehr mit wenig schönen Sachen. Und da war das ein echtes Ventil, so eine Veranstaltung. Und auch eine Möglichkeit, kreativ zu sein. Also man hat sich ja auch viel in so eine Art Nische zurückgezogen. Irgendwo musste man ja auch seine Kreativität lassen. Und Individuelles war ja nicht unbedingt gefragt zu DDR-Zeiten. Also es musste schon immer im Rahmen des Kollektivs oder irgendwie sowas sein. Aber wenn man das nicht unbedingt wollte oder andere Ideen hatte, dann hat man sich schon was gesucht, wo man sich ausleben konnte. Und das war viel im privaten Bereich eben auch, ne?
Die Faschingsfeste, aus denen politische Veranstaltungen werden, das sang- und klanglose Verschwinden des alten Gotha, Frau Sturm erinnert sich, und zwar gerne.
Und ich finde das eine sehr schöne Sache, diese Kombination zwischen alt und jung und auch diese Fragen, die dann stellen, zu Zeiten, die sie nicht miterlebt haben, DDR-Zeiten oder so. Na, da haben wir ja unendlich viel zu erzählen. Und das ist auch interessant, was durch diese Fragen aus irgendeiner hinterletzten Schublade wieder vorgeholt wird. Dass man selber auch über sein Leben wieder ein Stück reflektiert. Und wahrscheinlich kommt das mit 70 massiv, dass man dann über sein Leben nachdenkt. Nun haben wir ja das interessante Leben 35 Jahre in einem anderen Deutschland oder in der DDR, die es nicht mehr gibt. Und dann die zweite Hälfte des Lebens im zusammengelegten Deutschland. Und insofern kommt da natürlich alles Mögliche hoch, auch aus der Vergangenheit. Eines Teils schön, andererseits ist man erstaunt, was dann doch irgendwo gespeichert ist, was lange nicht benutzt wurde und was dann doch durch Fragen oder durch Unterhaltung wieder hochkommt. Ich habe lange nicht so viel über mein vergangenes Leben nachgedacht wie in der letzten Zeit.
Ja, Frau Dr. Arp, ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen noch über Geschichte oder auch die Quellen der Geschichte sprechen. Wenn man jetzt hört, was Frau Sturm zum Schluss gesagt hat, eben, dass sie über ihr Leben nachgedacht hat, da kam mir sofort in den Sinn, dass das ja doch sehr subjektiv ist. Und kann man sagen, dass Oral History eher so eine subjektive Form der Geschichtsschreibung ist oder sind die anderen Formen, welche gibt es da überhaupt objektiv?
Ja, wunderbare Frage, die mich natürlich immer wieder beschäftigt. Natürlich ist die Oral History, arbeitet sie mit subjektiven Quellen. Und das will sie auch. Und so muss es auch sein. Und wenn man also über weitere Quellen der Historiker nachdenkt, mit denen andere Menschen wissenschaftlich arbeiten, dann hat man tatsächlich meistens mit subjektiven Quellen. Mhm. Wenn ich ins Archiv gehe, ins kommunale Landesarchiv, Stadtarchiv, egal welches Archiv, Unternehmensarchiv, da habe ich mit Schriften zu tun, die Menschen geschrieben und erstellt haben. Also ich will damit sagen, dass jede Schrift von einer Person getätigt wird, die zwangläufig filtert, bestimmte Sachen, Dinge verschweigt, andere betont, je nach Laune ja ihre Sicht dann stark macht. Also grundsätzlich haben wir, und das ist das, was der Historiker lernt, nämlich Quellenkritik. Das ist der Grundstein dieser Zunft, dass man lernt, was hinter der Quelle steht, an Kontext, an Entstehungssituation. Kontext im Sinne von, wann wurde es geschrieben, von wem, beziehungsweise dieses Interview, das ich mir anhöre, wer hat das, wann, wie gesagt, ne? Also es ist immer so diese Sorge, diese Sorgfalt, diese Neugier für die Quelle und, sage ich mal, deren Mikrokosmos.
Da sind wir heute vielleicht auch, also nicht nur als Historiker, ein bisschen sensibilisiert, wenn es immer um Fake News geht, da wo man dann ja auch genau hinguckt, wer sagt das, warum sagt das jemand, hat man das aus dem Kontext gerissen oder so? Es geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung.
Unbedingt, ja.
Können Sie vielleicht Oral History in das Ganze einordnen? Wie kann sie die Quellenlage noch bereichern oder was ist das Besondere daran?
Ja. Also, da rede ich sehr gerne nach wie vor aus der Sicht des Historikers, denn Oral History ist eine interdisziplinäre, ja, Disziplin, sage ich mal. Ne? Also es ist, man kann sehr lange darüber reden, mündliche Geschichte. Ne? Es gibt mündliche Geschichten, seitdem der Mensch lebt. Es wird traditionell verwendet, es wird in der Literatur auch eingespeist, in der Kunst und so weiter und so fort. Jedes Fach, jede Disziplin geht damit ein bisschen anders um. Was wir Historiker, also, und das ist relativ, ja, jung, ne, in der Geschichte, ich würde sagen, seit ungefähr, seit den 70er Jahren in Europa, in Amerika, so in der Welt, professionalisiert sich die Oral History in der Geschichtswissenschaften. Und warum brauchen wir das? Also nicht jeder Historiker, muss ich hinzufügen, ist davon überzeugt, dass Oral History wichtig ist. Ja. Ne? Also es gibt da immer noch große Skepsis genau gegenüber der sogenannten Subjektivität von mündlichen Quellen. Mhm. Gut, ich will diese Debatte nicht wieder jetzt vertiefen. In dem Fall, wo ein Historiker sich der Oral History widmet, schafft er seine Quelle. Also indem er ein Erinnerungsinterview führt, ein lebensgeschichtliches Interview führt mit der passenden Methodik, und das ist extrem wichtig und das ist etwas, was sich immer mehr verbreitet.
Mhm. Können dann, wir vielleicht gleich auch mit Herrn Peter nochmal drüber reden. Ja?
Mhm. Unbedingt, ja. Dann schafft er seine Quelle. Und es war sehr lange ein bisschen aus meiner Sicht das Problem, dass viele Kollegen irgendwie Interviews führen, also am Ende Gespräche führen, ja, mit sogenannten Betroffenen bzw. Zeitzeugen. Und das, was jetzt heute und weshalb ich auch diese Oral History Forschungsstelle auch aufbaue, ist, dass Historikerinnen, Kollegen die Methode des Interviewführens lernen. Denn es ist gar nicht selbstverständlich. So.
Da können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen. Sie haben sich ja auch auf die ostdeutsche Erfahrung, auf die ostdeutsche Geschichte DDR spezialisiert. Können Sie nochmal auf die ostdeutsche Erfahrung eingehen?
Ja, sehr gern, genau. Erstmal die Oral History Forschungsstelle der Universität Erfurt widmet sich hauptsächlich der Erfahrungswelt der Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, so generell. Mhm. Die Geschichtsschreibung über die DDR-Geschichte wurde bis ungefähr 2005 von schriftlichen Quellen, sprich von polizeilichen Quellen, massiv beherrscht. Und das hat denn der Blick natürlich verdreht. Na, also so, man schreibt eine andere Geschichte, je nachdem, welche Quellen dazu herangezogen werden. Mhm. Na, das liegt auf der Hand. Und das ist tatsächlich, also in meiner Meinung nach, ein großes Fehler damit geschehen. Und das hat für tiefsetzende Kränkungen auch gesorgt innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft. Ja, und für sehr partielle Wahrheiten oder Erklärungsangebote dieser Geschichte. Und was bringt die Oral History? Die bringt die andere Welt, nämlich die Erfahrungswelt, wie ich schon sagte, der Betroffenen.
Mhm. So. Das heißt, auch die Herausforderungen, mit denen wir jetzt zu tun haben, zum Teil, dass eben die extremen Seiten erstarken, hat dann auch was mit dieser einseitigen Geschichtsschreibung zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Einseitige Erzählungen sind nicht fördernd in keinster Situation. Um Ihre Frage zu Ende zu antworten von vorhin, was bringt uns lebensgeschichtliche Interviews in der Geschichte? Nuancen, graue Stufen, Widersprüche und Komplexität.
Mhm.
Und das ist, die bringen ein Stück Alltag, die Erfahrungswelt der Befragten und in all deren Komplexität. Und das ist das, was man in den schriftlichen Quellen zum Beispiel gar nicht findet. Oder selten oder anders, ja.
Das heißt, da hat sich dann schon Narrativ etabliert und das kann man gar nicht mehr so richtig aufbrechen und beeinflusst auch das, was dann darüber gesagt wird?
Ja, beziehungsweise dieses Narrativ oder ich würde, also diese Schriften, diese Testimony vielleicht könnte man auch noch sagen, sind meistens, wenn man von schriftlichen Quellen redet, Quellen von Institutionen, sprich Quellen von Orte, die Macht ausüben.
Mhm. Ne?
Also Oral History hat sehr viel mit Macht und Selbstempowerment zu tun. Nämlich es gibt viele Gruppen und Menschen, die innerhalb dieser schriftlichen Quellen gar nicht auftauchen, weil sie keine Lobby oder keine mächtigen Institutionen gehören.
Welche wären das jetzt zum Beispiel? Welche Institutionen?
Also ich rede jetzt von allen Institutionen, die wir kennen. Ministerien, Büros, Schulen, alles, was unserem Alltag ausmacht.
Universitäten?
Ja, natürlich, Universitäten, alles, Museen und so weiter. Heimkinder ist ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Also es gibt Heimkinder sind keine starke Gruppe in der Gesellschaft, ne? Also sie werden nicht groß berücksichtigt. Oder Behinderten oder Menschen, die sozial schwächer sind, hinterlassen kaum Spuren in Institutionen. Also so Heimakten werden auch oft vernichtet, sind kaum zugänglich. Also es gibt mehrere Beispiele. Und das ist einerseits die Stärke dieser Methode, der Oral History, dass man an eine gewisse Realität herankommt, die sonst verschwiegen bleiben würde. Und die andere Kraft der Methode, wofür ich sie auch wirklich seit 25 Jahren genauso liebe wie vor Beginn, ist die hohe Subversivität dieser Quelle. Also nämlich, dass man an gewisse Aspekte einer Geschichte, eines Thema herangeführt wird, die bis jetzt komplett negiert wurden.
Das ist spannend. Das heißt, Sie können vielleicht sogar Machtverhältnisse irgendwann umstürzen, indem Sie mehr Stimmen oder mehr Quellen schaffen.
Absolut. Mhm. Und das ist der springende Punkt. Ja. Also jeder eine Stimme geben. Ne? Also die Person, die interviewt wird, erhebt ihre Stimme. Also indem sie ihre Geschichte, ihre Biografie ausführlich erzählt, wird sie wahrgenommen.
Ja, auch in unserem nächsten Beitrag unterhalten sich zwei, die sonst eher nicht gehört werden. Es sind zwei Fischstillleben aus unserer Sammlung, die hängen im Herzoglichen Museum, ein Hering und eine Krabbe.
Friedenstein inspiriert.
Hey, st, Hering!
Jo, wer ruft?
Ich, der Krabbe, von nebenan.
Nebenan?
Rechts neben dir.
Rechts neben? Jo, die olle Krabbe! Lang nichts mehr von dir gehört. Aber ist ja klar, wir sind ja auch Stillleben. Und Stillleben, die haben's eben nicht so mit dem Schnacken, ne? Sonst wären's ja keine Stillleben, ne?
Ja, aber findest du das auch nicht blöd?
Was jetzt?
Dass wir Stillleben sind. Also, dass wir Stillleben heißen. Und immer den Mund halten müssen. Ich zum Beispiel, ich liege auf dem Rücken, auf die ganzen Flundern hier.
Wie gerade vom Kutter gefallen.
Ja, und wenn ich wenigstens jemanden bitten könnte, mich umzudrehen, damit ich nicht alles auf den Kopf...
Das geht nicht, olle Krabbe. Wo denkst du hin? Das ist ja ein Museum. Da werden keine Kunstwerke verändert. Und die Menschen, die hier langkommen, die werden erst recht nicht angequatscht.
Ja, aber warum denn nicht? Warum muss alles immer ruhig sein? Im Museum, in Stillleben, warum darf man nicht sprechen? Nicht immer nur ehrfürchtiges Schweigen.
Und vorsichtig schreitende Menschen, die glotzen, wenn ich das mal so sagen darf, wie die Fische. Nun ja, also bei uns, bei den Fischstillleben, da sagen manche auch, ii, und wie eklig. Und andere sagen, lecker Fisch. Und noch andere sagen, ja, ja, die Stillleben, Vanitas und Memento Mori. Alles Irdische ist vergänglich. Aber dann gehen sie schnell weiter.
Und dit ist doof.
So ein Museum kann echt langweilig sein. Hier muss mehr Leben rein.
Und Sprache und Stimmen. Aber die Museumsleute sagen, sie wollen kein Gerede im Museum. Man soll die Gemälde in aller Ruhe und Ehrfurcht angucken. Und wer mehr wissen will, der kann ja die Schildchen und die Wandtexte lesen. Aber wer eigene Ideen, eigene Fragen, eigene Geschichten hat...
Ja, der muss trotzdem den Mund halten. Also mich würde es überhaupt nicht stören, wenn die Leute mir mal erzählen würden, wer die so sind und woher sie kommen und was sie hier machen im Museum.
Oder wenn sie es untereinander erzählen würden und wir könnten zuhören.
Ja, fände ich gut.
Reden, Geschichten, Erinnerungen hier bei uns im Museum. Wir wollen keine Stillleben mehr sein.
Ja, also, dann man tau. Dann frag doch einfach mal die Leute. Vielleicht findest du ja einen, der dich umdreht und wieder auf die Füße setzt und dir seine Geschichte erzählt.
Ich trau mich nicht.
Ach Mensch, Krabbe, du bist ja eine olle Bangbüchse. Na, dann übernehme ich das. Moin, mein Herr. Ja, Sie da. Sagen Sie, sind Sie ein Museumsbesucher? Und essen Sie gerne Fisch? Oder warum sind Sie hier ins Museum gekommen? Ja, mein Freund hier, die Krabbe rechts neben mir, ne? Hätte da mal eine kleine Bitte.
Genau, der Hering möchte sich ja jetzt auch schon am Interview versuchen, aber so wie er es jetzt angeht, ist das wahrscheinlich nicht ganz richtig. Wie wäre denn das im Sinne der Oral History richtig? Wie funktioniert das methodisch? Vielleicht können Sie, Herr Peter, nochmal erklären, wie Sie da vorgegangen sind.
Wir haben uns auf jeden Fall vor der Interviewführung im Rahmen eines Workshops, eines Studientags so ein bisschen auch mit der Methode beschäftigt und haben es da auch in kleineren Gruppen geübt. Und sehr essentiell ist es wirklich, dass man eine offene Ausgangsfrage stellt, wo die andere Person ins Erzählen kommt. Das heißt, dass es kein Hin und Her, kein direktes Frage-Antwort ist, sondern erstmal eine offene Frage, beispielsweise, wir haben Ihnen ein Bild mitgebracht, wenn Sie das sich anschauen, woran erinnern Sie sich oder was verbinden Sie damit? Und dann es ist wirklich erstmal die Kunst, wirklich nur zuzuhören und eben nicht einzuhaken. Und erst wenn die Person dann wirklich alles erzählt hat, vielleicht dann auch nach einer kleinen Unterbrechung, nach einer Denkpause nochmal was erzählt, dass man dann erst einhakt mit Fragen, die einem vielleicht beim Zuhören gekommen sind. Wie können Sie das nochmal genauer ausführen? Oder da habe ich Sie nicht richtig verstanden. Meinen Sie das so oder so? Und dass man auf diese Art und Weise wirklich die interviewte Person zu Wort kommen lässt und nicht immer direkt einhakt und vielleicht irgendwie sagt, dazu fällt mir auch noch eine tolle Geschichte ein oder ich denke das und das dazu. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Vorgehensweise.
Das habe ich, glaube ich, eben schon falsch gemacht in unserem Gespräch, aber wir sind ja auch nicht im Oral History. Obwohl, vielleicht machen wir auch gerade Oral History, ich weiß gar nicht.
Dann müssen wir es nur in der entsprechenden Datenbank am Ende hochladen.
Dann ach so, okay, gut. Also muss man irgendwie die richtigen Quellen aussuchen? Gibt es richtige Quellen oder falsche oder wie findet man die Quelle?
Also die Quelle, die erstellt wird, ist ja letztendlich das Gespräch. Und was der Ausgangspunkt des Gesprächs ist, kann ja sehr unterschiedlich sein. Und auch die Frage, worüber man sich am Ende in diesem Gespräch auch unterhält, was vielleicht mit der Ausgangsquelle am Anfang wenig zu tun hatte. Und von daher können da Quellen für ganz verschiedene Bereiche entstehen. Also ausgehend von einem Betriebsfest waren wir irgendwie 5 Minuten später bei der Frage, warum in der DDR Tauchgeräte immer polizeilich gesichert wurden, um Fluchtversuche zu verhindern, weil es echt Leute gab, die mitgenommen haben und dann beispielsweise durch den Fluss getaucht sind. Mhm. Und das war jetzt auch so eine Sache, damit hatten wir jetzt nicht gerechnet, als wir mit dem Bild ankamen. Aber das war eine Geschichte, wo die interviewte Person einen Bezug zu hatte und deswegen dazu was erzählen konnte.
Mhm. Ich habe es jetzt vielleicht auch falsch gefragt. Ich meinte mit Quelle der Gesprächspartner. Vielleicht können Sie dazu was sagen, Frau Dr. Ab. Muss man da auf irgendwas achten?
Mit dem Gesprächspartner? Ja, man muss auf ganz vieles achten. Also in einem historischen Oral History Projekt geht es darum, ungefähr 30 Personen lebensgeschichtlich zu interviewen. Also Herr Peter hat das auch schon mal sehr, sehr richtig gesagt, nämlich offen zuhören. Und das ist dann die Kunst, das ist das, was wir dann ein bisschen geübt haben mit den Studierenden in dem Fall. Wie fragt man nach? Na, und es ist in dem Fall wichtig, deshalb auch die Frage mit der Quelle. Es gibt kein falsches Interviewpartner, es gibt schlechte InterviewerInnen.
Na? Okay.
Und nämlich, dass man erzählgenerierend nachfragt. Wie meinen Sie da? Wie haben Sie da gelebt? Oder wie ging es weiter? Na? Und nicht, wann war das? Mhm. Na, ich höre irgendwas, bin selber unsicher, will unbedingt sofort was verstehen und unterbreche. Ja, wann war das denn? So, das ist, also genau das ist, Ja, ist schlecht. Mhm. Das Ziel, das Wichtigste, wenn man solche Interviews führt, ist in die Deutungswelt einer Person zu versinken, sage ich mal, oder sich darauf einzulassen, wie die Person natürlich assoziativ erinnert. Und das ist das, ne? Deshalb sind diese Tauchgeräte auf einmal erzählt worden. Die Person hatte Zeit und sie hat Assoziationen gemacht, wie wir jeder tun, wenn wir uns erinnern. So. Und darauf kommt es an.
Wenn man sich jetzt aber den Titel des Seminars anguckt, da geht es ja dann doch auch schon um Freiheit oder auch vielleicht in der Beschreibung dadurch, wie vielleicht so Systemerfahrungen sein können. Das wird dann praktisch erst danach draufgesetzt. Also man fragt jetzt nicht unbedingt nach Freiheit oder nach...
Nein, genau. Nee, die Kolleginnen haben Bilder ausgewählt, die dieses Thema hatten. Feste feiern in der DDR. So, und war das auch ein Stück Freiheit im Alltag? Ne? Mhm. Also das ist dann solche Fragen, die wir mit dem Seminar bearbeitet haben. Aber das sagt man nicht den Interviewpartner. Ne? Das sagt man nicht, hey, übrigens, war das Freiheit für Sie, als Sie da auf dem Markt oder 1. Mai-Demo oder was? Sondern wie erinnern Sie sich an die 1. Mai-Demo? Mhm. So. Also. Und dann hört man das raus, ob es ein Stück Freiheit war oder nicht.
Das interpretieren Sie dann?
Ja, klar. Beziehungsweise in dem Moment versuche ich, die Person selber so genau zu erinnern, dass man da viel Material bekommt.
Ja, Frau Dr. Arp hat ja vorhin auch von der Quellenkritik geredet. Was passiert denn jetzt mit dem Material?
Also wir haben die auch erstmal noch so ein bisschen nachbearbeitet, also in dem Sinne, dass es auch mal noch ein Protokoll gibt, was auch mit dazu geschrieben wird und was halt auch wichtig ist, um im Nachhinein die Audioquelle interpretieren zu können. Da geht es dann darum, wie war der Kontakt mit den Gesprächspartnern, ist das Interview am Stück geführt, gab es zwischendrin vielleicht 2 Stunden Kaffeepause, die nicht mit aufgezeichnet ist. Sowas ist alles wichtig, damit man später mit dieser Audioquelle weiterhin gut verfahren kann. Und ich glaube, dass zeigt vielleicht auch ein bisschen auf, dass es doch jetzt nicht ganz subjektiv ist, sondern dass quasi all die Sachen, die vielleicht nicht in einer Audiodatei festzuhalten sind, die Frage von, wie wirkt die Person, hat die einen guten Tag, in welcher Verfassung fühle ich mich als Interviewpartner, dass das eben auch irgendwie mitbehandelt wird. Ich glaube, und dieser Reflexionsbericht wird zusammen mit der Audioquelle auch im Archiv der Oral History Forschungsstelle auch weiterhin archiviert und kann jetzt auch durch eine Online-Datenbank von verschiedenen Forschungsstellen auch weiter genutzt werden.
Mhm. Und wir haben uns ja auch einen Teil dafür abgeschnitten, herausgepickt für unsere Jahreshauptausstellung. Die wird Ende April eröffnet, am 26. Und da wird es auch eine Hörstation geben und da kann man sich eben Teile aus den Interviews anhören. Unsere Hauptausstellung heißt Gotha Genial, Geistesblitze und Dauerbrenner aus 1250 Jahren. Und es geht letztlich um den Geburtstag der Stadt, 1250 Jahre. Und wir gucken eben nicht nur in die Vergangenheit, sondern haben auch die Gegenwart mitgenommen mit diesen Interviews.
Friedenstein entdeckt.
Vielleicht können wir noch mal den Zoom aufmachen. Welche Erkenntnisse nehmen Sie jetzt mit, Herr Peter?
Also auf jeden Fall die Erfahrung, wie bereichernd es sein kann, sich auch als junger Mensch mal mit der älteren Generation zu unterhalten und eben wirklich mal zuzuhören, nicht immer direkt einzuhaken und vielleicht die eigene Perspektive dazu kundzutun, sondern wirklich sich da hineinzudenken, hineinzuhören, hineinzufühlen. Und dadurch einfach neue Perspektiven auf sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart zu bekommen, weil die Gesprächspartner häufiger auch einfach einen Bezug zur aktuellen Gegenwart gezogen haben und dann beispielsweise auch gesagt haben, früher war das vielleicht schlechter, aber das haben wir früher auch geschätzt, was wir heute vielleicht gesellschaftlich auch mit vermissen.
Und jetzt nochmal ein Plädoyer für Oral History, Frau Dr. Arp. Wie kann die Oral History bei der Bewahrung und Erinnerung der Vergangenheit weiterhelfen? Brauchen wir mehr von diesen Projekten?
Oh ja, brauchen wir. Wir brauchen viel Geld, damit diese Projekte finanziert werden dürfen. Ja, Quatsch. Also Spaß beiseite. Ja, natürlich. Wir brauchen geschulte InterviewerInnen. Wir brauchen eine breitere Kultur des Zuhörens. Das ist auf jeden Fall dran und wichtig. Und um das alles richtig einzuordnen, gut ausgebildete oder bewusste Personen, die nicht alle so hinnehmen, wie es klingt, tatsächlich.
Einen haben Sie ja jetzt schon, Herrn Peter, und dann auch noch, glaube ich, 20 andere Studierende, die mitgemacht haben bei dem.
Auf jeden Fall. Und es macht mir immer sehr viel Spaß, mit jungen Menschen solche Projekte zu machen. Denn ich kann jedes Mal beobachten, wie sie da erwachen und etwas Neues erproben, kennenlernen und ziemlich überzeugt davon sind, meistens.
Ja, schön. Wunderbar. Es freut mich auch sehr, dass Sie beide heute hier waren. Es war super interessant und ich würde gerne noch 3 Stunden weiterreden, aber das sprengt wie immer den Rahmen. Also ganz herzlichen Dank, Herr Peter und Frau Dr. Arp, dass Sie hier waren und bis hoffentlich bald mal wieder.
Ja, vielen Dank, Frau Fienehör. Ja, das ist ein schöner Name für jemanden, der Podcast aufnimmt. Danke an euch alle, an das Team und es war super unkompliziert und ja, vielen Dank dafür.
Ich kann mich da nur anschließen. Vielen Dank.
Ja, dann danke nochmal und tschüss, einen schönen Tag.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, vielen Dank. Alles Gute, tschüss.
Der Friedensteinfunk, das sind Susanne Fienehör, Claudia Klein und Oliver Broth. In dieser Folge haben Agnes Arp und Elias Peter ein gutes Wort für die Mündlichkeit in der Wissenschaft eingelegt. Die Fotografin Karin Sturm hat sich ans Erinnern erinnert und 2 Stillleben haben sich über die Stille im Museum beklagt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.